Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Psychomotorik zur 5. Folge, eine Jubiläumsfolge. Warum nochmal genau Jubiläum, Katharina?
Ja, hallo zusammen, weil es den Podcast jetzt genau ein Jahr gibt. Letztes Jahr im Dezember haben wir angefangen und ja, haben jetzt in einem Jahr 5 Folgen aufgenommen.
Das haben wir uns auch vorgenommen, 5 Folgen. Und jetzt ist die 5. gegen Ende des Jahres und wir haben heute einen Gast, eine Gästin hier bei uns im Aufnahmestudio heute und das ist die Katharina Schmidt.
Hallo, ich bin richtig froh, hier zu sein bei euch.
Ja, schön, dass du da bist, Katharina.
Du bist Psychomotorikerin. Das ist unter anderem ein Grund auch, warum wir eine Verbindung miteinander haben. Und Heilpädagogin, ist das richtig?
Ja, genau.
Wo hast du studiert?
In Bochum, an der evangelischen Fachhochschule. Heute nennt sie sich Hochschule.
Ja. Ja. Und wo bist du gerade tätig? Wo arbeitest du? Womit beschäftigst du dich gerade so?
Ich wohne und arbeite in Recklinghausen und bin dort seit 6 Jahren in der Familienbildungsstätte angestellt, katholische Erwachsenenbildungseinrichtung mit dem Schwerpunkt Familienbildung und fühle mich da sehr wohl. Und leite den Fachbereich Gesundheit, Prävention, Ernährung. Bin aber auch zuständig für Akquise von Referenten für Fortbildungen. Größtenteils zurzeit im Bereich offener Ganztag an Grundschulen. Ja, bin selber Mutter von 2 Kindern, die 7 und 4 Jahre alt sind. Und deswegen interessiert mich eben auch der Eltern-Kind-Bereich sehr. Und das Schöne in unserem Arbeit, in unserem Team ist eben, dass wir auch das machen können, was uns neugierig macht, motiviert und jeder eben auch über den Tellerrand hinausschauen kann eigentlich. Genau, das gefällt mir gut.
Ah, schön. Und wir haben ja gerade im Vorgespräch schon, hast du gesagt, dass du ein bestimmtes Thema mitgebracht hast. Und das sind Zweifel. Und ich glaube, du hast irgendwie gesagt, dass du das in der Zeitschrift gelesen hast. Und da bist du auf die Idee gekommen, dich näher mit dem Thema Zweifel zu beschäftigen. Und da haben wir auch gesagt, dass uns das auch interessiert. Und das soll eines der Themen heute sein. Wir wissen noch nicht, was noch für Themen alle aus uns, aus unseren Köpfen entspringen oder aus unserem Bauch herauskommen. Aber Zweifel, was fandest du daran so interessant? Und warum hast du das heute mitgebracht, dieses Thema?
Ja, ich habe es gestern gelesen und fand das ganz spannend. Es ging eben um die heutige Zeit, die vielen Informationen, die wir bekommen und haben, die eigentlich endlos sind, nicht zu, also erschöpfen einfach nicht. Und ich selbst bin jemand, ich habe viele Ideen, bin sehr neugierig, beschäftige mich eben mit vielen Themen auch, gerade auch in Bezug auf meine Arbeit. Lerne ich fast täglich Menschen kennen, die sich mit Themen beschäftigen, lasse mir davon erzählen. Das behalte ich mir dann auch zum größten Teil, weil es mich eben auch begeistert. Und je mehr man weiß, umso schwieriger ist es ja vielleicht auch oftmals, sich zu entscheiden. Also Entscheidungen zu treffen auf der Grundlage von Informationen wird halt schwieriger, je mehr Informationen wir bekommen. Als Beispiel in diesem Bericht, in diesem Artikel ging es eben darum, dass die Person, die den geschrieben hat, gerne jetzt Quinoa isst, weil Quinoa gesund ist und ein Superfood und ganz zufrieden damit war, dass man das eben macht, ein gutes Produkt ist. Und dann aber gelesen hat, dass die Menschen, die Quinoa anbauen, in anderen Ländern sehr arm sind und sich das eigene Produkt nicht mehr leisten können, weil es in unsere westliche Welt verkauft wird. Und das ist dann wieder im Sinne der Globalisierung sehr erschütternd, wenn man etwas isst, womit man eigentlich glücklich ist und dann aber merkt, dass es andere Menschen in die Armut stürzt. Und dann fängt man eben an zu zweifeln, kann ich das jetzt noch essen? Und so ist es halt eben auch, fliege ich mit dem Flugzeug in Urlaub oder fahre ich mit dem Auto? Jedes hat halt eben auch seine Nachteile. Und oder bringe ich mein Kind mit dem Auto zur Schule, damit es keinen Unfall baut im Straßenverkehr, bin aber selber vielleicht jemand, der andere Kinder gefährdet. Also es ist halt immer so, dass man, kann man noch was richtig machen. Und das lässt einen eben zweifeln, oftmals. Und da habe ich so gedacht, das ist ja in der Psychomotorik manchmal auch so. Welche Rolle habe ich jetzt? Nehme ich jetzt die Rolle ein der Beobachterin oder der Mitspielerin, bin ich aktiv oder passiv? Wie beeinflusse ich damit die Kinder? vielleicht ist es gut für das eine Kind, aber nicht für das andere. Und so zweifle ich da ja auch oft. Mhm. Und ja, und ich selbst bin auch ein Mensch. Ich kann mich sehr schwer entscheiden. Also ich reflektiere dann eben auch wieder. Und ja, und das weiß ich auch nicht, ob es früher einfacher war, mit weniger Informationen zu sagen, so mache ich jetzt. Mhm. Ob man sich damit auch mal einfacher machen kann. Was ich aber gut fand in dem Artikel war, dass Zweifel eben was Positives sein kann. Also diese Deutung des Zweifels, also wie bewerte ich ihn? Und was ich richtig schön fand, war, dass sie gesagt hat, dass die Grundlage jeder Kommunikation Zweifel eigentlich ist. Mhm. Also so, wenn ich meine oder glaube, dass ich alles weiß, dann habe ich eigentlich keinen Grund, mich zu unterhalten mit Menschen. Weil jedes Gespräch letztendlich ja nur dann wichtig ist oder gut, wenn ich offen bin für das, was der andere erzählt. Mhm. Also das heißt, ich kann mich ja vom anderen überzeugen lassen oder beeinflussen lassen oder mir Impulse holen in einem Gespräch. Und dann habe ich hinterher vielleicht eine neue Einstellung dazu. Das heißt aber, ich lasse ja Zweifel zu. Und der muss auch da sein, damit ich mich ja weiter entwickeln kann oder weiter bewegen kann. Und deswegen ist Zweifel eigentlich was ganz Schönes, war dann in dem Artikel so das Fazit. Und einfach zu sagen, ich weiß es heute noch nicht, oder den Mut auch zu haben, ich weiß es heute noch nicht, aber ich schaue mir dabei zu, wie ich es rausfinden werde. Das ist eigentlich Zweifel. Und deswegen dachte ich auch, wie schön, den kann man ja willkommen heißen. Also sich nicht fertig zu machen, wenn man es heute noch nicht weiß. Und muss ich heute alles wissen? Also muss ich ja oder nein sagen? Oder kann ich auch mal sagen, ich weiß es noch nicht? Und das ist eben auch schön, wenn man Kinder erzieht oder so, die einen was fragen und man meint, man müsste direkt eine Antwort wissen. Man kann aber auch so ehrlich sein zu sagen, ich weiß es jetzt noch nicht, aber ich denke drüber nach. Und damit ist man doch eigentlich auch recht authentisch. Finde ich.
Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall so ein, da ist dieser moralische Aspekt drin, der Ethik, ne, welche Entscheidung ist die richtige, welche ist auch die beste für mich und für alle, ne, für, du hast ja auch irgendwie Quinoa oder wie man das ausspricht, erwähnt, oder Ernährung, dass man da irgendwie möglichst irgendwie alle beachten will, aber das geht ja nicht, ne, also irgendwie richtig. Kommt immer wieder neue Informationen rein, zu irgendwelchen Aspekten, die man nicht bedacht hat, und dann hat man es schon wieder falsch gemacht und dann ist es wieder nicht moralisch in Ordnung. Ja, und das ist, ich finde, da geht es auch viel ums Handeln und ums Nachdenken. Also einmal so die Ebene des Nachdenkens, erstmal zu reflektieren, erstmal zu erwägen, was gibt es für Optionen, was ist alles da, was kann ich alles machen, und dann irgendwie zu entscheiden und ins Handeln zu kommen und dann wiederum wieder zu, was gibt es jetzt wieder für Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Also immer so ein Kreislauf. Und irgendwie, dann ist die Frage, ist der Zweifel darin, wie viel Zweifel sind noch gesund, würde ich mal fragen. Oder wie viel Zweifel sind gut, dass man da nicht irgendwie durch Zweifel vielleicht verzweifelt ist und irgendwie da stecken bleibt. Ist vielleicht so eine, vielleicht, ja, ich zweifle gerade, das ist eine Dosierungsfrage, ne? Weil es gibt mit Sicherheit auch irgendwelche, in irgendwelchen ICD, irgendwelche Krankheitsbilder, die sich dadurch definieren, weil man den ganzen Tag nur zweifelt an sich selbst und an anderen. Aber vielleicht gibt es auch das Gegenteil davon, dass man gar nicht zweifelt und gar nicht drüber nachdenkt und irgendwie überhaupt gar nicht in Erwägung zieht, da überhaupt mal zu zweifeln, sondern ganz zweifelsfrei da in die Handlungen geht. Es kann auch nicht vielleicht so stimmig sein. Oder wie würdet ihr das sehen? Was ist da am Werk, dass man da die richtige Dosierung findet? Oder hast du vielleicht auch schon mal das erlebt, dass du da feststeckst im Zweifeln? Oder ist das grundsätzlich so eine positive Erfahrung?
Nein, überhaupt nicht. Kann ganz schön nerven. wenn es so ein Kopfzerbrechen wird, ne? Also wenn man es vielleicht zu sehr will, so eine Entscheidung, dann tut es irgendwann weh, sogar im wahrsten Sinne des Wortes hat man vielleicht auch Kopfschmerzen, weil man zu sehr drüber nachdenkt. Ich glaube, so dieses, es hat mit Wertschätzung so der eigenen Unentschlossenheit zu tun. Also ich akzeptiere das, dass es jetzt so ist. Aber ich weiß auch, dass ich irgendwann einen Schritt weiter bin. Also vielleicht auch diese Zuversicht, ne? dass man es schafft. Also wenn jetzt ein Kind puzzelt und es findet die Teile nicht, dann ist es ja auch erstmal vielleicht frustriert oder denkt, ich schaffe das nicht. Mhm. Aber wenn es eben diese Zuversicht spürt in sich selbst oder auch in der Beziehung zur Person, die anwesend ist im Raum, ob das jetzt die Eltern sind oder auch jeden Mensch, der dieses Kind gerade fördert oder begleitet, dann kann ja auch eine Zuversicht im Raum stehen, so über allem, dass es das schafft, so dieses Zutrauen. Und dann ist Zweifeln ja auch okay. Ne? Also vielleicht ist es so, spielen da noch andere Werte irgendwie mit rein, so Zutrauen und Erfahrung auch. Welche Erfahrungen habe ich schon gemacht mit Entscheidungen oder mit Handlungen? Und dann ist es eine Frage, wie bewerte ich, glaube ich, meine eigene Unsicherheit? Lasse ich die, also akzeptiere ich das, ne, mich selbst? Mache ich mich jetzt nicht fertig, dass ich es nicht weiß? Ich glaube, das ist, glaube ich, so dieses Maß, was da eine Rolle spielt. Und auch der neue Versuch, ne? Also wenn ich in der Stunde bin mit Kindern in der Psychomotorik und ich zweifle dann, ob das jetzt alles so richtig gewesen ist, was wir da gemacht haben, dann kann ich ja auch nochmal drüber nachdenken und mit neuen Handlungsmöglichkeiten oder neuen Dingen, die ich mir vornehme, in die nächste Stunde gehen. Und dann kann ich den ganzen Zweifel ja vielleicht auch beiseite räumen. Mhm. Also ich glaube, weitermachen ist auch das Stichwort, nicht aufgeben.
Ja, bei mir kommt so die Assoziation, auch Geduld zu haben dabei, ne? Also dranbleiben und geduldig zu bleiben.
Ja.
Das auch aushalten zu können, dass es einen Zweifel gibt.
Genau, ja.
Ja, und wenn du jetzt nach Maß fragst, Matthias, dann denke ich direkt, ja, es kommt so, glaube ich, etwas an auf die Häufigkeit der Entscheidung an, die ich treffen muss. Also das merke ich bei mir oder auch im Austausch jetzt zum Beispiel mit Eltern, die ich begleite, die dann schon mal sagen, und das kenne ich auch aus meiner Erfahrung, ja, ich muss so viele Entscheidungen am Tag treffen, das ist so anstrengend, ne? Und dann nicht in so eine Routinemühle zu kommen, ja, nein, vielleicht zu sagen, sondern das wirklich für sich auch als eine Bedenkzeit, egal welche Entscheidung das jetzt ist, was jetzt heute gegessen wird oder was ich anziehe oder welchen Erziehungsstil ich vielleicht bei meinen Kindern beobachte, ne? Dass es dann vielleicht eher zu einer Überforderung kommen kann und dann auch stressig wird, wenn es eben so viele Entscheidungen sind, bei denen ich mir eben nicht sicher bin und das eher zu einer Überforderung auch kommen kann.
Ja, dazu fällt mir ein, dass ein Beispiel in diesem Artikel eben auch war, dass da ging es um einen Chirurgen oder um Notfallchirurgen, die ja eigentlich erstmal nicht zweifeln sollten, wenn ein Mensch um sein Leben bangt. Und der hat aber auch geschildert, dass es so eine Regel wohl gibt, dass sie irgendwann 10 Sekunden alle innehalten, um zu überlegen, ob sie jetzt so weitermachen mit diesem Patienten oder etwas anderes versuchen.
Aha.
Also so ein kurzes Innehalten, das ist in dem Fall 10 Sekunden, weil es mehr Zeit nicht gibt. Und das fand ich auch ganz interessant. Das kann man in der Psychomotorik mit Übergängen machen, mit Phasenübergängen, ne? Alle Kinder nochmal in die Mitte zu rufen und nochmal so überlegen, was machen wir jetzt? Wollen wir so weitermachen oder machen wir was Neues? Das kann man selbst entscheiden oder aber die Kinder da einbeziehen oder die Klienten partizipieren. Und das finde ich eben auch spannend. Also das ist ja eine gute Hilfe, so eine Methode nochmal sich neu zu sortieren.
Ja, und du musst das dann auch nicht alleine die Entscheidung treffen und hast nicht die alleinige Verantwortung. Richtig. Kannst das nochmal mit anderen gemeinsam machen.
Ja.
Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, dass dieses, wenn ich zweifle in irgendwas, bin ich mir nicht ganz sicher bei irgendetwas und dann kann ich ja in den Dialog gehen und fragen. Ne? Dass, ja, wie ist es für euch? Ne? Wie würdet ihr das entscheiden oder was wäre für euch gut? Und dann kann ich mir meine eigene Meinung vielleicht auch erstmal bilden. Ne? Wenn ich weiß, wie ihr beide jetzt zum Beispiel, wie ihr die Welt seht oder wie ihr das Ganze seht, dann sage ich, ja, ich sehe das ganz genauso, oder? Nee, ich sehe das ja ganz anders. Ne? Und dann kann, ich glaube, im Gespräch, in diesem Dialog, da wird, glaube ich, einiges geklärt an Zweifeln.
Ja, und da sind wir wieder bei der Kommunikation, die ja da auch wieder wo der Zweifel eben dazugehört. Also man kann vielleicht gar nicht ohne Zweifel kommunizieren, weil man ja immer den anderen auch fragt, wie siehst du das? Und deswegen finde ich es auch schön, wenn ich mir unsicher bin oder auch in der Elternarbeit, in der Familienbildung, wenn da jemand ist, den man auch fragen kann. Also ob das der eigene Partner ist oder eben auch Menschen. Bei uns sind es viele Kursleiter, Kursleiterinnen, die Eltern, Familien begleiten, wo man eben Fragen stellen kann. Ich bin gerade am Zweifeln, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um? Das weint viel oder es will nicht schlafen oder es will nicht essen. Und da ist Familienbildung, glaube ich, eben auch eine wichtige Instanz oder Institution, die Menschen da in diesem Jahr oder in diesen 2, 3 Jahren des Zweifelns auch begleitet.
So. Ist das denn wohl die erste Motivation von Eltern, die ihr da jetzt in der Familienbildungsstätte auch ansprecht und die zu euch kommen, dass sie wirklich mit einem konkreten Problem oder einer konkreten Fragestellung kommen, an der du jetzt auch einen Zweifel oder eine Unsicherheit erkennen kannst?
Das kommt, ja, es kommt auch vor. Mhm. Also es kommt darauf an, wozu sie sich anmelden. Wir haben also viele Themen im Bereich Erziehung, Partnerschaft und Familienbildung, wo die Eltern abends kommen ohne ihre Kinder und dann sich zu Vorträgen anmelden können. Und das sind eben genau solche Themen, die einen herausfordern mit dem Kind. Das Alter, wo das Kind eben seine Autonomie entwickelt, das klassische in Anführungsstrichen Trotzalter. Mhm. Oder wenn es andere Kinder tritt oder haut, also wenn es scheinbar Aggressionen zeigt, wütend ist, wie geht man damit um? Da kommen gerne die Eltern zu uns. Oder auch beim Thema Schlafen. Und ansonsten kommen sie sicherlich in diese Kurse, um andere Menschen in der gleichen Situation kennenzulernen, also andere Eltern. Also um Netzwerke zu bilden, um Freunde zu finden, mit denen man sich auch mal außerhalb der Zeit verabreden kann. Und dann entstehen trotzdem immer wieder Themen. Also ich erlebe es aber auch in der Kursarbeit, dass Eltern sich nicht immer direkt trauen zu fragen. Also manchmal rege ich ein Thema an und frage mal so in die Runde, wie seht ihr das, wenn euer Kind jetzt laufen lernt? Das ist häufig so ein Bruch. So im ersten Lebensjahr gelingt einem das schon noch sehr gut, eigentlich intuitiv auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Aber sobald das Kind eben anfängt, sich fortzubewegen und an Steckdosen geht oder an Treppen oder auf die Straße möchte, muss man ja irgendwo Regeln umsetzen, das Kind reglementieren. Und da ist schon so die Schwierigkeit, wie mache ich das, dass ich wertschätzend bleibe? Also wie begegne ich dem Kind? Und ich glaube, da fangen dann sicherlich schon manche Eltern an zu zweifeln auch. Und dafür ist es, glaube ich, gut, wenn die Kursleiterin eine gute Beziehung auch hat zu den Eltern, wenn der Raum stimmig ist von der Atmosphäre, dass man sich traut, vor anderen auch Fragen zu stellen. Und wenn das nicht möglich ist, dann verweisen wir eben auch an Kooperationspartner in der Stadt, an Erziehungsberatungsstellen oder an Kinderärzte oder sonstige, wo man eben dann auch ganz persönlich Fragen stellen kann.
Das heißt, ihr gebt eigentlich so Netzwerke dann auch weiter oder andere Anlaufstellen. Ich habe jetzt gerade gedacht, als du das erzählt hast, bedeutet das dann, dass Zweifel eigentlich so die Grundvoraussetzung für Weiterentwicklung ist? Weil sich dann ja eigentlich ein Mensch oder jetzt in dem Fall ein Elternteil ja auf den Weg macht und sich dann neue Impulse aktiv auch holt und sucht, um ja da weiterzukommen. Also kommt mir jetzt gerade so der Gedanke, ob das vielleicht wirklich so eine Grundlage sein kann für menschliche Entwicklung. Also man spricht ja so von dieser Selbstaktualisierung, dass der Mensch immer wieder Tendenz da hat, sich immer weiter auch zu entwickeln. Und wenn du sagst, das ist so auch Grundlage für Kommunikation, könnte es ja das vielleicht auch sein, ne? Grundlage für Entwicklung in der Interaktion mit anderen Menschen dann.
Ja, das ist so dieses Lernen ist immer ein Wagnis. Mhm. Also es muss unsicher sein, damit ich was dazulerne oder ich muss mich raustrauen. Und ich glaube, als Eltern trifft man diese Entscheidung ja oft gar nicht freiwillig. Also man ist plötzlich in einer Situation, in der man nicht weiter weiß, ohne selbst vorher gesagt zu haben, ich traue mich das jetzt mal. Also man steht plötzlich mittendrin in dieser Unsicherheit oder in diesem Zweifel, weil man eben in Beziehung ist, ne? Mit seinen Kindern oder mit seinem Kind oder auch in seiner Ehe. Also wir haben ja eben, ja, und dann ist eben die Frage, wie... Es hat viel, glaube ich, auch mit Resilienz zu tun. Also bin ich in der Lage, um Hilfe zu bitten? mir Hilfe zu holen, wo auch immer oder in welcher Form. Ne? Lese ich mir das im Internet durch, kaufe ich mir ein Fachbuch, frage ich die Kinderärztin. Und dann ist auch immer die Frage, was bekomme ich zurück? Also wie kompetent ist denn dann die Hilfe? Und wie kann ich sie umsetzen? Und das ist doch, glaube ich, sehr individuell, von Mensch zu Mensch auch sehr verschieden.
Mhm. Ja. Ja, und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass, wie du eingangs gesagt hast, mit so einer riesen Fülle an Informationen, die ich mir eigentlich auch selbst beschaffen kann, dass der Zweifel vielleicht sogar noch eher geschürt werden kann.
Mhm, genau. Ne?
Also, ja. Dass es dann noch mehr Verwirrung vielleicht gibt, weil die Ärztin sagt das und dann lese ich aber im Internetforum, da ist das und in dem beliebtesten YouTube-Video wird dann das gesagt, mit Studien belegt, ja. Das merke ich auch bei mir, das ist immer wieder eine Herausforderung, da auch zu filtern. Was sind jetzt Informationen, die ich als wertvoll und für mich stimmig erachte, die auch irgendwie ein Wahrheitsgehalt in irgendeiner Form haben, wenn es das überhaupt geben sollte, eine Art Wahrheit. Das ist ja dann auch wieder eine Entscheidung, ne? Auch Informationen zu filtern.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also das stelle ich halt auch immer wieder fest. Und ich glaube, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man so nach innen schaut und bei sich ist. Also es geht ja auch immer darum, wenn ich eine Entscheidung oder eine Sicherheit haben möchte oder eine Entscheidung treffen möchte und sicher für mich bin, dass ich das nicht nur aus dem Kopf heraus mache, sondern eben auch mit dem Herzen. Und oftmals, also ich habe mal gelesen, dass das Herz eigentlich immer schon weiß, was richtig ist, aber dass sich sofort der Verstand einschaltet und das Herz mundtot macht und diese ganzen Stimmen im Kopf eigentlich dann diese Informationen einem mitteilen und man gar nicht mehr so aufs Herz hören kann. Und das finde ich eben, ich glaube mittlerweile wirklich, dass es wichtig ist, sich so Ruhemomente zu gönnen, egal ob jetzt als Fachkraft, in der Arbeit oder als Mensch, der im sozialen Bereich eben schwierige Aufgaben zu bewältigen hat, egal in welcher Institution, dass man sich so resettet, dass man sich Zeit für sich nimmt und so bei seinem Selbst dann so andockt, um so dieses Grundgefühl zu haben, es geht mir gut und ich bin mit mir klar und im Reinen. Also ich weiß um meine eigenen Gefühle, weil die spielen ja immer auch eine Rolle. Mhm. Und dann geht man vielleicht auch anders durch so Situationen, die einen stark fordern auch. Ne? Mhm. Also so das finde ich schon ganz spannend, auch so diese, wenn man psychomotorisch arbeitet beispielsweise und die Kinder sind traurig oder wütend und so oder frustriert, aggressiv, was auch immer, also bei ihren Gefühlen, dann macht das ja auch was mit mir. Und je besser man sich selbst, glaube ich, kennt, umso leichter kann man beim anderen sein auch. Mhm. Und da gibt es eben Körperempfindungen, die Gefühle auslösen, wo man mal so für sich schauen kann, was macht das eigentlich bei mir? Und dann kann man so nachspüren und dann ist man wieder besser beim anderen. Also das ist, finde ich, ist alles so auch Beziehungen und Bindungen, die da zu sich selbst und zum anderen, die da irgendwie mitspielen und dann, ja, weiß ich auch nicht. Also
hast du da einen guten Weg für dich schon gefunden, wie du da einen Rückzugsort für dich nutzen kannst, um bei dir zu sein?
Ja, tatsächlich mache ich mittlerweile regelmäßig Yoga und progressive Muskelentspannung. Ah. Mhm. Habe das in der Mutter-Kind-Kur gemacht, erfahren und mache das eigentlich schon jetzt täglich. Es ist mir richtig so ein Bedürfnis geworden und ich spüre schon Veränderungen. Also das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Wir bieten ja auch solche Kurse an in der Familienbildungsstätte, aber
da wärst du ja auf der Arbeit, wenn du das da machen würdest.
Ja, das
ne?
mache ich da aber nicht. Nein, das ist so, dass man, da habe ich auch ein gutes Buch gelesen, da ging es um Priming. Das heißt, dass man ist so unbewusst gepolt auf Dinge, die unseren Zeitgeist ausmachen und in unserer Gesellschaft. Das ist meistens eher, sind stressbedingte Sachen. Also man ist so unbewusst gepolt auf Zeit, auf Leistung, auf Geschwindigkeit, alles muss schnell gehen. Also so all diese Dinge, die uns so den Alltag möglichst gut überstehen lassen oder schnell, also dass man das schafft, die ganzen Anforderungen, wo Eltern ja auch drin stecken. Und man kann sich eben auch anders primen, also man kann das selbst auch tun für sich, indem man sich andere Bilder gibt, wo man also die einen unbewusst, wo das Gehirn unbewusst Informationen aufnimmt, um daran zu denken, dass man sich doch eigentlich entspannen sollte, auch mal tagsüber. Und da habe ich mittlerweile so meine Methoden gefunden, dass ich mich eigentlich jeden Tag auch daran erinnere, geh doch mal spazieren oder such dir 10 Minuten Zeit für dich selbst. Und danach gehe ich eben auch anders wieder auf Menschen zu. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist heute.
Also so was Bewegungsorientiertes scheint dir da auch gut zu tun. Ne? Du hast jetzt so spazieren gehen, Yoga und Muskel...
Ja.
Relaxation oder ja. Was ist das? Ja, mhm. Genau. Mhm.
Ja, das ist tatsächlich so, dass jeder Mensch anders entspannt. Mhm. Manche liegen 10 Stunden im Liegestuhl. Und andere bauen eine Sandburg den ganzen Tag und beide entspannen aber. Und wichtig ist, dass man selber weiß, welcher Typ man ist. Und ich bin eher der aktive Mensch. Also ich entspanne mehr, wenn ich mich auch aktiv betätige. Und da ist Yoga oder andere Dinge sind da eben auch sehr gut. Mhm. Ja, und das halt rauszufinden und da Menschen zu begleiten. Und das kann man ja eben auch immer auf seine berufliche Rolle übertragen, ne? Wenn man eben hohen Anforderungen entsprechen muss auch. Und ihr hattet ja auch das Thema Selbstfürsorge für euch in der Fortbildung. Das finde ich auch spannend, nochmal so zu erfahren, was so da eure Gedanken oder auch euer Fazit war in Bezug auf das Thema. Mhm. Wie man das vielleicht auch so mit in die Arbeit reinnehmen kann. Mhm.
Ja, im Prinzip hast du schon ganz viel von dem gesagt, wo ich auch gut andocken kann. Ich würde so dieses Thema der Rolle nochmal mit reingeben. Das heißt, dass ich eben in meinem Leben ganz viele unterschiedliche Rollen eben habe. Wenn ich jetzt an das Berufliche denke, wechsle ich auch von der privaten Person in die fachliche Rolle. Und auch die haben unterschiedliche Anforderungen und brauchen vielleicht auch unterschiedliche Punkte, wo es wieder um auch eine Selbstfürsorge oder eine Entspannung auch gehen kann. Also für mich hat das ganz viel mit dem Inhalten und dem so ein Stück Zurücktreten zu tun und in diese Reflexionsphase zu gehen. Also sich eigentlich selbst zu beobachten, was ist da jetzt passiert, wie fühlt sich das an? Du hast jetzt gerade auch über die Gefühlslagen dazu gesprochen. Und was brauche ich dann vielleicht danach? So, ja. Aber Matthias, du bist da eigentlich ja noch viel tiefer in dem Thema drin und Spezialist dafür. Was sagst du dazu?
Ja, also zu dem Thema, dass es Informationen gibt, dass die Informationen auch mehr werden. Das kann ich auf jeden Fall so auch bestätigen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage, wie ist mein Wahrnehmungsfilter da, wie reizoffen ist der da? Ne? Für wie viel Informationen bin ich überhaupt empfänglich? Und wenn ich dann, ich glaube, da ist es auch wichtig in der Selbstfürsorge, diesen Filter irgendwie für sich regulieren zu können, ne? Dass ich sagen kann, so jetzt habe ich richtig Lust auf ganz viele Informationen, jetzt hole ich mir irgendwie 3 Bücher gleichzeitig und dann gucke ich dabei noch irgendwie multitaskingmäßig noch irgendwie irgendwas bei YouTube oder so und nehme Informationen auf und habe auch Lust darauf jetzt, weil ich ein bisschen auch in diese Überforderung reingehen will an Informationen. Mache das dann aber auch bewusst und kann diesen Filter dann aber auch wieder runterfahren. Und jetzt merke ich, oh, jetzt ist es aber ein bisschen viel Information und ich kann das auch wieder runterregulieren. Und diese Informationen sind sozusagen dadurch gesteuert, im Idealfall glaube ich, dass man das selbst irgendwie für sich regulieren kann, ne? Wie viele Informationen gerade reinkommen. Auch in stressigen Situationen, wenn ganz viele Menschen vielleicht irgendwie aktiv sind und durcheinander reden oder in der Psychomotorik, vielleicht mit größeren Gruppen hat man das auch mal, dass es ein bisschen lauter wird oder in sonstigen pädagogischen Kontexten. Dass dann, ich finde, ein wichtiger Punkt dabei ist nicht zu, man könnte ja davon ausgehen, dass die Situation wirklich so ist, dass die Kinder sind wirklich laut und es ist auch wirklich stressig und es ist die Wirklichkeit. Man könnte aber auch sagen, das ist meine Wahrnehmung davon, ne? Dass ich auch wenn ich sage, die Kinder sind gerade so laut und stressig, dann gehören dazu 2, einmal die Kinder und die wahrnehmende Person, ich, die auch sagen, die auch stressig zuhört, also die auch innerlich gestresst ist und dadurch auch das auch ein bisschen kreiert. Also so eine Konstruktion der Wirklichkeit, die durch meinen eigenen Wahrnehmungsfilter dann erstmal überhaupt auftaucht. Ne? Und wenn ich das nicht regulieren kann, wenn ich diesen eigenen Wahrnehmungsfilter nicht regulieren kann, dann wird es kritisch, weil dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie, das hat irgendwas mit den Leuten da draußen zu tun. Ich bin in einer Welt, da sind so viele Informationen, die gehen so schnell und die Geschwindigkeit erhöht sich immer. Was dabei vielleicht dann nicht gemerkt ist, dass es ja auch ein Subjekt gebraucht, dass diese Geschwindigkeit sich von dieser Geschwindigkeit mitziehen und mitreißen lässt. Und das heißt nicht, dass die Informationen in der Außenwelt nicht wirklich auch mehr werden. Das würde ich auch so bestätigen. Aber ich glaube, das erinnert uns in diesen Zeiten dann, glaube ich, eher daran, was du ja auch gesagt hast, Yoga oder sonstige Methoden, die sind, glaube ich, alle so Trainings für diesen eigenen Wahrnehmungsfilter, der dann aber auch im Alltag funktionieren muss. Also das kann nicht meiner Ansicht nach nicht nur so eine Sache sein, im Yoga-Dings bin ich dann ganz entspannt und da ist der Wahrnehmungsfilter so und draußen ist dann wieder so, sondern das, was ich da im Yoga-Raum mache oder in welchen Methoden auch immer man sich damit beschäftigt, dass das auch einen Übertrag in den sonstigen Alltag hat und dass man oder ich mich dann auch in dem Moment an diesen Wahrnehmungsfilter, den ich irgendwie selber regulieren kann, in den meisten Fällen hat das was mit emotionaler Erregung zu tun, dass die irgendwie besonders hoch ist oder besonders niedrig und irgendwie wie auch immer, wie sich Stress dann äußert, dass man das irgendwie wahrnimmt und dass sich das eigentlich meistens von selbst reguliert, wenn man es wahrnimmt. Also durch, ja, im Prinzip Achtsamkeit könnte man das nennen, dass ich merke, okay, ich bin gerade gestresst und ich bin gerade irgendwie auf einem ganz hohen Erregungsniveau und irgendwie konstruiert das auch gerade eine Wirklichkeit für mich, die ich eigentlich gar nicht angenehm finde. Und dann wäre jetzt natürlich die große Kunst, das in der Situation selbst vielleicht sogar zu lösen, indem man einfach ein anderes inneres Bild findet oder irgendwie eine andere Haltung zu sich selbst oder zur Umwelt oder zu allem eigentlich. Oder man sagt dann, stopp, ich muss aus der Situation rausgehen. Und das können wir jetzt hier nicht in der Situation lösen, weil es vielleicht auch ein professioneller Kontext ist. Hier bin ich in einer beruflichen Rolle. Hier muss ich jetzt irgendwie gerade Erzieherin oder Erzieher oder Pädagoge sein oder Psychomotoriker. Und da habe ich auch einen bestimmten Auftrag. Und die Entspannung mache ich dann, wenn ich Feierabend habe oder in der Supervision oder irgendwie in einem anderen Kontext. Ja, ich glaube, die beiden Möglichkeiten gibt es. Entweder in der Situation selbst oder
als Ausgleich dann.
In einem anderen Raum. Ich glaube, im Prinzip geht es bei diesem Wahrnehmungsfilter, glaube ich, um Komplexitätsreduktion. Was, glaube ich, auch so ein Antrieb des Menschen, glaube ich, sein kann. Ne? So, dass man eigentlich immer wieder Wahrnehmungsfilter aufmacht, hat ganz viele komplexe Informationen und dann ordne ich die wieder. Okay, das gehört dazu, dann kommen wieder Zweifel, was du ja auch gesagt hast, ne, dass das irgendwie dazugehört. Ne? Ich glaube, da kommen wir jetzt immer wieder drauf, dass das irgendwie, dass auch diese Momente, in denen es nicht weitergeht und denen es stressig wird und Zweifel da sind und so, dass die irgendwie ja irgendwie auch die Lust am Leben wecken können, wenn es nicht überhand nimmt. Ne? Dass es irgendwie auch Lust bereitet, irgendwie zu sagen, ich habe da gerade eine Herausforderung auf der Arbeit oder wo auch immer im Privatleben und das ist geht an meine Grenzen und das ist heftig. Und das sind ganz viele Informationen, die ich noch gar nicht verarbeiten kann, aber ich habe Lust, das irgendwie zu bearbeiten. Und man könnte sich das zum Beispiel aufschreiben, ne? Was gibt es gerade überhaupt für Themen bei mir? Oder das zu sortieren wirklich, ne? Wie so ein, und das wieder zusammen. Genau, Puzzle fällt mir gerade ein. Wenn dann diese Puzzleteile hier, es gibt ja irgendwie, weiß nicht, 1000 Teile oder so, ne? Und ich glaube, die Leute, die so ein Puzzle machen, die wollen dann auch immer mehr. Ne? Ja, komm, jetzt nehme ich mal das hier mit 10.000 Teilen. Ne? So dieses, das ist ganz krasse, wo dann irgendwie ganz komplexe Bilder drauf sind. Und die Leute, die das gerne machen, die streben ja auch nach immer komplexeren, mehr Informationen, mehr Puzzleteile, um das dann wieder zusammenzusetzen. Und dann ist es, wenn das Puzzlebild dann vollständig ist, dann hat so eine Komplexitätsreduktion stattgefunden. Das Bild ist fertig, alles ist klar. Und dann muss wieder aber auch, dann muss wieder die nächste Herausforderung kommen.
Ist das dann sowas wie ein positiver Stress?
Genau, würde ich sagen. Mhm. Also absolut, positiver Stress. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das in der Systemtheorie ist, dass dann solche Systeme eigentlich auch, um sich weiterzuentwickeln, um dass sich überhaupt was verändert, dass die auch irgendwie erschüttert werden müssen und dass da irgendwie, damit sich überhaupt was bewegt, dass man auch, also wenn man die ganze Zeit vom Stress befreit wäre und von Konflikten befreit wäre und von Übermaß an Informationen damit gar nichts zu tun hätte, dann wäre es vielleicht auch langweilig und irgendwie nicht mehr so herausfordernd und also für mich jetzt jedenfalls, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das, also für mich wird das auf jeden Fall, das ist für mich ein Grund, irgendwie das Leben zu genießen, dass es eben Herausforderungen gibt und dass es irgendwie Sachen gibt, die ich nicht schaffe, die ich erstmal nicht hinkriege, wo ich sage, das traue ich mir erstmal nicht so zu, aber da muss ich erstmal langsam dran gehen oder erstmal in kleinen Schritten oder so und das ist das Tolle daran, dass ich zumindest immer wieder Dinge finde, die ich nicht kann, die mich stören, die mich überfordern und so weiter. Aber ich glaube, da gibt es so eine Schwelle, wo es dann kippt.
Ja, dann wird es eher so ein negativer Stress.
Genau,
ne?
Wenn das dann irgendwie so festsitzt und das ist ja vielleicht auch Grundbedürfnisse, die gar nicht gestillt sind und das ist, da geht es dann nicht mehr um Selbstaktualisierung und irgendwie, oh, ich entdecke das Leben und brauche ein größeres Puzzle oder so, sondern dann geht es dann wirklich um Leid und man sitzt irgendwie fest und ja, also das ist der, ich glaube, der negative Teil dann von Zweifeln. Ne?
Ich glaube aber trotzdem, dass dieser positive Stress, wenn Menschen beruflich beispielsweise das tun, was sie immer schon tun wollten, sich selbstständig machen und totale Freude daran haben, was sie tun, dann sind sie trotzdem im aktiven Part. Also ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, Entspannungsmomente zu finden, wo man auch nicht im positiven Stress ist, also wo man wirklich für sich abschaltet. Weil ich glaube, auf Dauer würde auch positiver Stress krank machen können. Also weil der Körper das einfach nicht rund um die Uhr aushalten kann. Also wir sind einfach, heutzutage ist es immer hell, ne, es ist immer laut. Also wir haben immer die Möglichkeit, durch unseren Fortschritt und die Technik ist unser Körper immer gepolt. Er muss aufpassen, er ist angespannt, weil er reagieren muss und so weiter. Und all diese Reize auszuschalten, ganz bewusst sich einen Raum zu nehmen. In der Psychomotorik wäre das der Safe Place, auch zu sagen, das ist mein sicherer Ort und hier ist jetzt nichts. Und hier atme ich tief durch. Also es hat viel mit Atmung zu tun und runterkommen und oder Meditation. Und ich glaube, das ist trotzdem auch wichtig, dass man das auch hat. Das muss nicht oft am Tag sein, aber das gehört, glaube ich, dazu. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen das erkennen und der Trend auch dahin geht, dass es immer mehr Menschen auch versuchen, in unserer westlichen Welt in ihrem Alltag zu etablieren. Also so als Ergänzung jetzt zu deinen Ausführungen.
Ja, auf jeden Fall. Safe Place ist ja nochmal ein toller Begriff, finde ich, der in der Psychomotorik ja auch, ich denke mal, auch genau das vielleicht anbietet. Ne? In wirklich ein Safe Place vielleicht in der äußeren Welt zu finden, durch Materialien.
Eine Höhle bauen zum Beispiel.
Zum Beispiel eine Höhle bauen oder ja, also einfach durch Atmosphäre, Lichtstimmung oder so einen Raum abzudunkeln oder auch heller zu machen, wie auch immer man sich dann sicher fühlt. Das finde ich, ja, natürlich. Gerade wenn man es vielleicht sich so in seinem Alltag vielleicht nicht, diesen Safe Place irgendwie gar nicht findet und wieder, wie gesagt, da das alles viel zu komplex ist und überfordernd und irgendwie man da nicht weiterkommt, dann kann ja natürlich Psychomotorik genau da diesen Safe Place ja irgendwie bereitstellen oder Möglichkeiten anbieten, das in sich selbst zu entdecken vielleicht, ne? Ja.
In der U3-Arbeit sind es auch die Eltern, also da sind wir dann bei der Bindung auch. Da ist der sichere Hafen tatsächlich die Mutter oder der Vater oder eine andere wichtige Bezugsperson. Und ja, das ist eben wichtig, dass sie da sind, ne? Also anwesend in der Arbeit. Und dann entwickelt man ihnen halt Im Inneren auch, ne? Also ich denke, dass der Äußere zuerst da ist, wenn man auf die Welt kommt. Mhm. Und der Innere dann entsteht. Mhm. Und ja, da ist es sehr wichtig, dass Eltern feinfühlig und direkt reagieren im ersten Lebensjahr. Da habe ich gestern noch mit meiner Mutter gesprochen, die im Eltern-Kind-Heim arbeitet, Mutter-Kind-Haus. Und sie sagt, sie kann schon an anderthalbjährigen Kindern eigentlich auch erkennen, dass sie traumatisiert sind. Also sie verhalten sich eigentlich schon nicht so, wie es andere Kinder tun würden. Und auch Babys wirken schon anders in ihrem Bindungsverhalten, wenn sie eben schon unter sehr schlechten Startvoraussetzungen in die Welt kommen.
Woran erkennt sie das so? Hat sie da ein Beispiel genannt?
Ja, sie lassen sich schwer beruhigen, weinen, zeigen aber auch im Verhalten. Also manche Kinder ja, machen einfach Dinge, die andere nicht tun würden. Also sie trinken dreckiges Wasser aus einer Pfütze. Also sie machen einfach, also sind auch, sie lächeln auch nicht so viel. Also Babys lächeln einfach nicht so viel, wenn sie da schon unsicher gebunden sind und Abbrüche erfahren haben, wirken also einfach nicht glücklich. Mhm. Ne? Und das kann man doch durch Mimik, also man erkennt, ich glaube, jeder würde das erkennen, also ein glückliches Baby oder ein unglückliches Kind, das sieht man an Mimik und Gestik und ja, das ist schon schlimm, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann nicht wirklich helfen auch, ne? Selbst wenn man Fachkraft ist. Aber das ist, ich glaube, da ist es nochmal eine gute Frage, Menschen, die in so einem Bereich arbeiten, wie betreiben die Selbstfürsorge, weil man doch sehr schnell feststellt, man kann nicht die ganze Welt retten, ne? Ja. Aber da ist es schon, ich frage mich halt auch immer, wie wissen Eltern auch, also was sie weitergeben. Also das ist natürlich die eigene Erfahrung, aber auch, ja, man gibt also tatsächlich zu über 50-60% sein eigenes Bindungsmuster an das seiner Kinder weiter. Aber es gibt eben auch die gute Nachricht, dass man über Methoden wie Martimeo beispielsweise auch, selbst wenn man nicht sicher gebunden ist, nochmal zu seinen Kindern da eine andere Form der Beziehung auch aufbauen kann. Das erfordert dann eben nur Arbeit und die Bereitwilligkeit, das zu tun, ne? Und die gute Begleitung von Fachkräften. Da haben wir eben drüber gesprochen, ne? So die Martimeo-Methode in Kombination mit der Psychomotorik. Ist sicherlich auch spannend.
Ja, für alle, die das noch nicht gehört haben, Martimeo ist so ein Ansatz aus den Niederlanden. Maria Arz ist so die Vertreterin, die das überwiegend entwickelt hat, wo es darum geht, anhand von kleinen Videosequenzen die Eltern-Kind-Interaktion zu reflektieren, könnte man sagen, oder?
Mhm. Genau, also Eltern werden, na, sicherlich sind sie einverstanden, in der Interaktion mit ihrem Kind gefilmt. Und im Anschluss wird dieses Video gemeinsam angeschaut. Die Eltern schauen sich das an. Und ganz wichtig ist eben, dass man nur auf das schaut, was gut gelaufen ist. Und die Eltern ein gutes, positives Feedback bekommen über die Signale, die sie ihrem Kind gesendet haben, die schon da waren. Und dann gibt es, soweit ich das weiß, eine kleine Hausaufgabe, eine Sache, einen kleinen Schritt zu üben mit dem Kind, beispielsweise das Kind mehr anzuschauen oder anzulächeln, wenn es schaut. Und dann wird es wiederholt nach einiger Zeit, mhm, ne, nach einer Woche oder nach zwei Wochen. Und in kleinen Schritten wird dann eben an der Interaktion gearbeitet. Was sende ich für Signale? Mhm. Weil man eben sein Kind spiegelt. Das sind die Spiegelneuronen, die da entstehen. Und Kinder kommen, da sind wir jetzt bei Martin Buber vom Du zum Ich eigentlich. Ne? Mhm. Wer bin ich? Das weiß ich nur, wenn adäquat auf mich reagiert wird und geantwortet wird. Ja, und sonst verkümmert man eigentlich.
Ja. Du hattest jetzt gerade gesagt, ne, das, was gut ist, wird betont. Gut im Sinne jetzt der aktuellen Bindungstheorie eigentlich, ne? Was jetzt so ein feinfühliges Verhalten zum Beispiel angeht, dass jetzt ein Elternteil auf die Aktionen des Kindes reagiert, mhm, und sie vielleicht auch spiegelt und weiterentwickelt. Ne?
Genau, viel mit Sprache zu begleiten. Also wenn das Baby anfängt zu lautieren, dann reagiert man eigentlich schon intuitiv und macht es nach oder wiederholt es oder man folgt der Blickrichtung des Kindes und so kann das, also so das einfach folgen, ne? Folge dem Kind. Und ja, sind eigentlich viele kleine Dinge und dann eben auch mit einer Haltung, die Respekt, wo Respekt zugrunde liegt, dass man nicht denkt, das Kind ist kleiner, also weniger wert. Mhm. Oder es muss noch was werden und ist noch nichts. Mhm. Das sind so Haltungen, die erlebe ich auch. Also in der Normalbevölkerung, also es ist nicht so, dass, also schon so, dass viele Kinder auch da nicht so richtig gesehen werden oder alleingelassen werden in ihrem Tun. Und und dann ist es immer so die Frage, wie gehe ich als Fachkraft auf solche Eltern zu, dass ich sie da auch respektiere und mitnehme und Hinweise gebe oder Impulse gebe. Das finde ich doch schon so die größte Herausforderung in der Eltern-Kind-Arbeit. Mhm. Wenn ich selbst mit den Kindern bin, ohne die Eltern, dann bin ich ja diejenige, die alles tun kann. Aber in der Eltern-Kind-Arbeit sind es natürlich die Eltern und so soll es auch sein. Und ja, das ist eine Herausforderung. Mhm.
Ja, wo du das jetzt gerade sagst, wo es auch wirklich um so Stärken geht, ne, so ressourcenorientierten Blick auch auf die Eltern zu haben, wertschätzender Umgang, fällt mir noch so zum Thema Zweifel ein, dass natürlich auch Äußerung von außen mich zweifeln lassen kann. Ne? Also dass jetzt Äußerung von der Fachkraft über das Kind zum Beispiel ja auch die Eltern zu Zweifeln bringen kann, zu einer Perspektive, die sie vorher nicht gesehen haben und sie auf einmal anfangen zu zweifeln. Mhm. Also das fällt mir noch so dazu ein, dass jetzt Fachkräfte da natürlich auch wieder eine Verantwortung haben, wirklich eher den Zweifel zwar willkommen heißen, ne, dass die Eltern auch zweifeln dürfen und auch mit Fragen kommen dürfen. Aber dass ich natürlich auch sensibel damit umgehen muss und nicht den Zweifel noch sehe in den Eltern.
Genau, also wirklich den Blick auf die Stärken zu richten. Und das wollen wir alle. In der Regel wollen wir das alle, Fachkräfte und auch die Institutionen schreiben das in ihr Konzept, dass die Stärken oder ressourcenorientiert sind. Aber in der tatsächlichen Praxis, glaube ich, sind wir da, haben wir noch Luft nach oben, das auch wirklich so umzusetzen und den nicht zu vergleichen mit anderen Kindern in der Entwicklung, sondern beim Kind zu bleiben und einfach positiv zu formulieren. Schau mal, das hat dein Kind gerade geschafft. Und das war letzte Woche noch nicht so und diesmal kann es das. Also nur den Vergleich innerhalb des eigenen Individuums zu stellen. Also das Kind ist eben auf dieser Konstante oder auch die Mutter. Wir sind ja alle Menschen, die sich weiterentwickeln. Und auch ich bin morgen jemand anderes als heute, ne? Ein Stück weit. Mhm. Ja. Und das, finde ich, ist einfach eine schöne Haltung. Und dann macht das Arbeiten Spaß, wenn man da eben Menschen mitnehmen kann, bewegen kann. Oder ja, die das auch schon leben mit ihren Kindern.
Mhm. Ja, also da ist ja auch dann wahrscheinlich in der Arbeit dann auch die Herausforderung da, an der man wahrscheinlich als Fachkraft dann auch an Grenzen stößt, wenn du von sowas wie Spiegelneuronen sprichst, dass wenn ich dann in Kontakt mit Eltern bin, die vielleicht ja gerade in, ich weiß nicht, traumatische Erfahrungen gemacht haben oder irgendwie gerade an unsicheren Bindungsverhalten arbeiten in so einem Martimeo-Setting, dann wäre das für mich oder ist für mich dann auch herausfordernd. Und weil ich ja dann, ich selbst bin ja vielleicht anders aufgewachsen und habe vielleicht einen sicheren Bindungsverhalten oder sicherer als vielleicht die Klienten, mit denen ich arbeite und Klientinnen. Und habe da ja auch meinen Filter, meinen Wahrnehmungsfilter, meine Brille auf und weiß, wie was gut und was schlecht ist. So habe so mein eigenes Werte- und Normensystem, was gute Bindungen und schlechte Bindungen angeht. Und dann Menschen da zu begegnen, sehe ich schon als eine Herausforderung an. Und da zu begleiten, finde ich eine ganz wichtige und tolle Arbeit, die aber, glaube ich, auch herausfordernd ist und mich zumindest an meine Grenzen bringt. Wie ist das bei dem Martimeo? Ihr habt gesagt jetzt, das ist ressourcenorientiert und ist das dann so eine, wenn ich da in Dialog gehe, ist das so was Deskriptives, sowas rein Beschreibendes, was ich dann wahrnehme oder so komplett wertfrei oder ist es wirklich positiv, so im Sinne von positivem Verstärker, so dass ich jetzt als Fachkraft schon weiß, was gute Bindungstypen sind, aufgrund von wissenschaftlichen Studien vielleicht, weiß, okay, das ist zum Beispiel ein Kind anlächeln und in Kontakt gehen und vielleicht hier und da Körperkontakt, mal umarmen und dann wieder aber auch loslassen oder solche Geschichten, dass wir, wo man jetzt sagt, das ist vielleicht ein angemessenes Bindungs- oder Explorationsverhalten. Und das weiß ich als wissenschaftlich ausgebildete Fachkraft. Ist es dann so, dass ich mir dann Videosequenzen angucke und das dann positiv bewerte, wenn ich das sehe, wo ich glaube, dass das gut ist, oder ist es eher rein beschreibend und wie du gesagt hast, ich sehe, ach, da habt ihr ja Blickkontakt aufgebaut, ohne das jetzt zu werten. Ne? Blickkontakt kann gut oder schlecht sein. Ich sehe einfach nur, da wurde ein Blickkontakt aufgebaut und das gleich dreimal. Ne? So ist das, geht das eher in die Richtung oder ist das schon positiv wertend, belohnend?
Gute Frage. Ich habe keine Mathe-Meo-Ausbildung, aber ich glaube schon, dass also den Blickkontakt zum Kind aufzubauen, würde ich als positiv bewerten. Also es ist etwas, was das Kind braucht erstmal. Es muss also erfolgen, damit das Kind sich gesehen fühlt und sich überhaupt als Individuum wahrnimmt. Und deswegen glaube ich, würde die Mathe-Meo-Therapeutin das positiv beschreiben oder auch sagen, also das nicht nur sachlich oder neutral zu beschreiben, sondern zu sagen, an der Stelle ist das gut gelungen. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Es gibt ja diesen schönen Spruch, der sagt, man lernt aus seinen Fehlern. Und bei Mathe Meo würde man sagen, man lernt aus seinen Stärken oder aus dem, was man gut kann. Und das gibt nochmal, das ist so eigentlich das Gegenteil von dem anderen Satz. Mhm. Also wir alle wollen ja eigentlich hören, was nicht gut gelaufen ist, damit wir wissen, was wir besser machen können. So funktioniert oder funktionierte zu meiner Zeit Schule, vielleicht heute anders. Und so sind wir ja groß geworden, so sind wir ja sozialisiert. Ne? Also das kannst du noch nicht, also üb ein bisschen. Und Psychomotorik will ja was anderes. Ne? Also setzt, also die Richtung, die ich verfolge, setzt bei den Stärken an und das darf das Kind tun. Und ich glaube, für so Eltern, die selber traumatische Erlebnisse hatten und bindungsunsicher oder ambivalent sind oder so und eigene Kinder haben, für die erfordert es einen großen Mut zu sagen, ich lasse mich filmen in der Interaktion mit meinem Kind. Also das finde ich schon sehr, sehr mutig und allein das finde ich schon, das muss man schon positiv bewerten, wenn man sich das traut. Und ich glaube, dann ist es ganz fatal, wenn man an der Stelle dann die Fehler raussucht oder eben das oder das auch nicht besonders positiv hervorhebt, weil sonst würden die sich vielleicht nicht nochmal filmen lassen, ne? Oder mit sich arbeiten lassen. Und ja, aber es geht ja auch darum, authentisch zu sein und ehrlich. Ne? Also man darf natürlich auch nicht lügen. Ne? Also es muss natürlich schon auch der Wahrheit entsprechen, aber ich glaube, man sollte schon davon ausgehen, dass jeder Mensch etwas gut kann und das halt versuchen zu sehen oder zu erkennen und es auch zu benennen. Ne?
Also bei den Therapeutinnen, die ich bisher erlebt habe, die da nach dieser Methode gearbeitet haben, die haben häufig eher mit der Reaktion oder Aktion des Kindes dann begründet. Ah, schau, du guckst das Kind an und es lächelt dich jetzt zurück. Mhm. Ne? Es sieht, dass du es siehst. Ja. Mhm. Und das hat, glaube ich, schon viel mit Deskription zu tun. Mhm. Aber darin, dass es auch mit einer positiven Folge oder Reaktion des Kindes zu tun hat, hat es auch mit einer positiven Bewertung zu tun. Mhm. Also diese, was du gerade sagtest, Folge dem Kind. Ja. Mhm. So wird, glaube ich, auch in der Videoanalyse dann gearbeitet, dass sozusagen die Handlungen und die Interaktionsmomente, die vom Kind ausgehen, die von den Elternteilen oder andere Bezugspersonen ausgehen, dann aufeinander bezogen werden.
Und ich würde es mir auch jetzt so vorstellen, so würde ich es jetzt rangehen, dass wenn Situationen vielleicht auftreten, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt irgendwie falsch aussehen, dass man da einfach auch versucht, zu gucken, was steckt da vielleicht hinter oder was ist da, was ist die Ressource jetzt daran, ne? Zum Beispiel, wenn jemand nicht sich beteiligt an etwas und irgendwie sich zurückzieht oder so, könnte das vielleicht sein, eigentlich erstmal so die negative Bewertung wäre davon, der zieht sich jemand zurück, macht nicht mit, das ist erstmal nicht erwünscht, aber da vielleicht auch zu schauen, ja, das ist aber auch, da nimmt sich jemand gerade die Zeit für sich und beobachtet erstmal und das ist eine ganz wichtige Ressource.
Da geht es bei Mathe Meo, glaube ich, nicht so darum, weil es bei Mathe Meo eher um die Interaktion geht und nicht um das, was die einzelne Person für sich macht. Aber da müssen wir tatsächlich nochmal eine Mathe-Meo-Spezialistin oder einen Spezialisten einladen. Ne? Also da könnten wir nochmal eine eigene Folge zu machen,
glaube ich. Bei Ressourcenorientierung, glaube ich, im Allgemeinen.
Ja.
Da kennen wir uns, glaube ich, alle mit aus, dass, was jetzt die spezielle Methode ist. Da könnten wir ja wirklich nochmal näher hinschauen.
Aber was du jetzt beschrieben hast, ist ja so eine Art Reframing, oder? Also so dieses in einen anderen Rahmen setzen oder eine andere Bedeutungsebene auch bringen.
Genau, also einfach das einerseits, aber nicht so zum Selbstzweck, einfach nur so, sondern einfach auch, um auf so eine Schatzsuche zu gehen oder auf so ein, so ein bisschen zu verstehen wollen. Was erstmal diese Grundhaltung zu haben, dass das, was da passiert, sowieso irgendwie seinen Sinn hat. Und dass es irgendwie aus einer guten Absicht irgendwie entspringt. Und dann nochmal genauer verstehen zu wollen, ja, was ist es denn jetzt genau, was da die Ressource ist? Weil eine Ressource muss es sein. Also alles, was wir machen, ist irgendwie, macht Sinn. Und
für irgendwen hat es dann
Sinn. Irgendwie, ne? Sehen, in welchem Kontext, in welchem System auch immer. Mhm. Und da diesen Blick für zu haben und zu verstehen zu wollen. Und ich glaube, über die Bewegung wird ganz viel sichtbar und es fällt leichter, Dinge zu verstehen, also das, weil sich einfach viel zeigt über Körpersprache, über Handlungen, über Interaktionen mit Materialien und im Positionierung im Raum. Da kann ich als Partner, Spielpartner oder Therapeut oder Psychomotoriker viel durch über mein Gegenüber auch erfahren und über mich selbst und verstehe, aha, okay, jetzt sehe ich den Sinnzusammenhang darin. Das ist nicht einfach nur ein blödes, dummes, auffälliges Verhalten, was vielleicht im Kontext von gesellschaftlichen Normen vielleicht jetzt in der Schule oder wo auch immer nicht gewünscht ist. Aber hier in diesem Kontext Bewegungsraum zeigt sich, aha, das macht Sinn aus der Lebenswelt des Kindes oder des Klienten, Klientin heraus. Und das ist für mich dann nicht unbedingt Reframing, sondern Lebenswelt orientiert und ressourcenorientiert in dem Sinne, nicht, dass ich jetzt irgendwelche Dinge jetzt umbenenne, okay, das, was ist jetzt die Stärke daran, sondern wirklich verstehen zu wollen, mich einzufühlen und das vielleicht auf den ersten Blick absurde Verhalten dann nochmal einen zweiten Blick und einen Blick nehme, um da zu sehen, was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Mhm. Nämlich meistens was ganz Sinnvolles und Harmloses und etwas, was ganz und gar nicht irgendwie destruktiv ist, sondern eigentlich meistens konstruktiv aus einer bestimmten Sichtweise.
Oder stecken die Gefühle dahinter, die ja eigentlich auch alle erlaubt sind? Also, ne, was du schon sagst, so was steckt dahinter und hinter der Wut kann halt auch Trauer stecken und hinter der Trauer Wut. Also so nicht, es ist nicht immer so vordergründig zu sehen und Interesse zu haben einfach am anderen. Genau. Ne? Also mit der Neugierde und dem Interesse einfach zu schauen. Und nicht nur auf die Handlung zu gucken, sondern auf das Individuum, was handelt. Ne? So. Und das ist das Spannende an unserer Arbeit, würde ich sagen. Ne? Oder das, was so die Freude macht und auch so deinen positiven Stress vielleicht auslöst. Also so nicht zu wissen, was passiert heute, was passiert morgen und sich immer wieder überraschen zu lassen auch.
Ja, drauf einlassen, auf die Überraschung.
Ja. Worauf du dich ja jetzt noch einlässt, ist die Arbeit mit den Kindern so zum Thema Kämpfen.
Ja.
Vielleicht können wir da ja noch so zum Abschluss unserer Session heute noch drauf eingehen. Du hast da schon einige Erfahrungen zu gemacht zum Thema Rangeln und Raufen, Ringen und Raufen. Und willst das auch weiter verfolgen. Warum denn eigentlich?
Weil es mir auch Spaß macht.
Ah. Also,
ich habe tatsächlich mal Jiu-Jitsu gemacht. Und habe das immer geliebt, so auf Tratzen zu schlagen und so mit und dabei noch zu schreien, also so die Energie rauszulassen und zu merken auch, ich bin stark, also so dieses Gefühl, diese Bestätigung und gleichzeitig eben aber auch den anderen, den Partner, mit dem man eben kämpft, auch im Blick zu haben, zu spüren, zu sehen. Und das ist einfach schon eine tolle Auseinandersetzung. Und Kinder wollen das auch, also toben, tun sie eigentlich den ganzen Tag irgendwie und sich bewegen und übereinander purzeln, untereinander her und so den eigenen Körper auch spüren, Druck zu spüren auf sich. So, das sind alles so Elemente, die da ja drin stecken. Und so, das war so, also so die eigene Motivation. Und dann sehe ich eben auch so diesen Bedarf, wenn ich so in Kooperation bin mit Kindergärten und Schulen. Da geht es ja eben um soziale Lernen in erster Linie. So Nähe-Distanzverhalten, Grenzen respektieren, Regeln beachten, aber eben auch so die Wut rauslassen dürfen. So jedes Gefühl ist erlaubt, aber nicht jede Handlung. Und was tun die Kinder, wenn sie nicht wütend sein dürfen? Sind sie es natürlich trotzdem und machen es dann auf andere Art und Weise und vielleicht auch nicht auf erwünschte Art und Weise. Und deswegen finde ich, ist das so eine tolle Sache. Auf eurem Fachdach durfte ich im Workshop ringen und raufen. Und das hat mich einfach nachhaltig auch noch beeindruckt oder habe ich einfach immer noch dran gedacht. Und dann wäre es mir eine Freude, wenn dieser Kurs für 5- bis 8-Jährige eben auch zustande kommt. Und wenn nicht, dann vielleicht bald. Also es ist ja dann nicht so, dass ich direkt die Flinte ins Korn werfe. Mhm. Und mit meinen Kindern mache ich das zu Hause auch. Ne? Also so ein Mauseloch, ich falle einfach auf sie drauf und es ist einfach immer nur eine wahre Freude. Ne? Man lacht einfach miteinander. Und ich habe jetzt in der Fortbildung mit Erwachsenen, das waren hauptsächlich Kursleiterinnen, dieses Möhrenziehen gemacht. Mhm. Und wir waren ja nur Erwachsene und viele kannten das Spiel. Und ja gut, dann spielen wir es mal. Und die spielen das ja alle auch mit den Kindern. Und ein Vierjähriger kann einen Erwachsenen eher nicht ziehen. Das heißt, Erwachsene erleben es auf der Ebene für sich selbst eigentlich nicht als spannend. Also nicht für sich und ihren Körper. Aber für die Kinder natürlich schon. Und jetzt haben wir das unter Erwachsenen gespielt und es war mega spannend. Ne? Als bin ich in so einem High-Film oder so. Also es hat so viel Adrenalin freigesetzt, weil natürlich die Personen mir ebenbürtig sind. Und da habe ich, und das haben alle eben gespürt. Also sie waren alle so in ihrem Gefühl, in ihrer Spannung und in ihrer Aufregung und Freude drin. Und das finde ich eben auch so toll in der Erwachsenenbildung, wenn man das so mitgibt und man dann wieder so in die Arbeit mit den Kindern geht und auch genau weiß, was fühlen eigentlich die Kinder hier gerade. Und und da finde ich, gibt es eben sehr viele schöne Spiele auch, was Ringen und Traufen angeht. Mhm. Und ja, mal gucken, wo die Reise noch hingeht.
Ja, die Erfahrung machen wir eigentlich auch vor allem in der Zusammenarbeit mit Familien. Das, was du jetzt aus deinem privaten Bereich erzählt hast, dass da auch Eltern und ihre Kinder da wirklich in so einen Schmusekontakt und kämpferischen Kontakt gemeinsam irgendwie kommen können. Und ja, machen da eigentlich auch ganz positive Erfahrungen, mit sowas immer wieder mal einzubauen. Mhm. Ja, du hast ja heute auch über Bindung gesprochen. Und ich glaube, das lässt sich schon auch über diesen körperlichen Kontakt irgendwie spüren, ne? Also Nähe zuzulassen, Nähe zu spüren, das Gefühl, getragen zu werden, gehalten zu werden, nicht nur zwischen Kindern und Eltern, auch zwischen Erwachsenen, ne? In Partnerschaften zum Beispiel, das wirklich auch als tragendes Element irgendwie so mitzunehmen.
Und als Gegenspieler dazu zum Festgehalten oder getragen werden natürlich auch die losgelassen werden, ne? Und Exploration,
sich auch abzugrenzen und wegzudrücken,
sie auf Distanz zu gehen, ne, in die Welt zu erkunden und so weiter, finde ich so als so Gegenspieler, ne, so einmal so diesen Bindungs- und Explorationsverhalten so als Gegenspieler finde ich irgendwie eine ganz tolle Sache, die auch wieder mit dem von dem Wahrnehmungsfilter auch zusammenhängt, den wir schon erwähnt haben. Ja, also offen machen, Dings, Spannung und Schwellung, Yin und Yang und so weiter. Da gibt es noch viel zu experimentieren und auszuprobieren.
Wer das machen möchte, kann das in der Familienbildungsstätte Recklinghausen machen. Ja. Sehr zu empfehlen aus meiner Perspektive auch euren Internetauftritt, also was ihr so bei Facebook oder Instagram auch immer wieder so Bilder aus eurer Praxis da postet. Ihr seid ja ein großes Team eigentlich an Fachkräften, die das vor Ort machen. Ihr habt viele Übungsleiterinnen und Leiter, die da, glaube ich, sehr engagiert auch immer wieder neue Themen auch mit reinbringen.
Mhm. Auf jeden Fall. Ja, danke.
Ja. Ja, und jetzt neigt sich unsere Zeit dem Ende zu. Es war ein schönes Gespräch mit dir. Katharina, und mit dir, Katharina, auch. Und ich möchte diese Gesprächsrunde nun beenden.
Aha.
Seid ihr einverstanden damit?
Ja, ich wollte noch kurz was sagen. Also mir ist aufgefallen, dass wir bisher in unseren Podcast-Folgen immer weibliche Gäste da hatten. Und möchte das gerne nochmal so als Kommentar dazu schreiben. Das ist nicht bewusst. Ja, also wir suchen uns jetzt nicht nur die Frauen hier raus. Geben uns da auch viel Mühe, noch Männer einzuladen. Haben auch schon ein paar Männer eingeladen. Hoffen, dass das im nächsten Jahr auch zustande kommt.
Andere Geschlechtsformen auch.
Andere natürlich auch, genau. Ja, klar. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass gerade so dieser Bereich schon von vielen Frauen auch in dem Bereich auch gearbeitet wird. Ja. Also wenn ihr Tipps habt, alle Männer, die zuhören, wenn ihr Lust habt, ein Thema mit einzubringen, meldet euch gerne bei uns und schreibt uns gerne in die Kommentare, je nachdem, wo ihr gerade seid, auch noch weitere Themenvorschläge, wenn ihr da Interesse habt.
Ja, dann übergebe ich jetzt das Schlusswort an Katharina Schmidt, die netterweise und ganz mit ganz tollen Impulsen hier zu uns gekommen ist und ein anregendes Gespräch zustande gekommen ist. Und das Schlusswort geht an dich, Katharina.
Ah, danke. Also es war wirklich ein schönes Gespräch. Die Stunde ging schneller rum, als ich dachte. Ich komme gerne noch mal wieder mit einem anderen ganz konkreten Thema und entlasse hoffentlich niemanden im Zweifel jetzt und wünsche schöne Weihnachten.
Ja. Tschüss.
Tschüss.